Ganz viel Segen, Barbara, und viel Kraft nochmal hier.
Yes, einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag auch nochmal von mir. Ich freue mich, euch alle zu sehen und ja, heute tatsächlich schon den letzten Teil unserer Predigtserie Genügsames Leben mit euch zu teilen. Und ich finde, es liegen richtig starke Sonntage und auch Kleingruppen, Abende und Zeiten hinter uns. Und wer von euch konnte aus den letzten Wochen Predigten und Kleingruppenzeit irgendetwas mitnehmen? Hebt doch mal kurz eure Hand. Yes, richtig gut, auf jeden Fall einige. Und ansonsten geht da natürlich auch noch mehr. Und ja, lasst uns gerne auch eure Zeugnisse wissen, wenn ihr wirklich was auch mit Gott erlebt habt, weil es ist so wertvoll, wenn wir das teilen und wenn wir uns da auch gegenseitig mit ermutigen, was Gott in unserem Leben wirkt und wie er auch unsere Herzen verändert. Und wisst ihr auch, wenn wir jetzt schon am Ende dieser Serie sind, es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass all diese wertvollen und guten Erkenntnisse, die wir gewonnen haben in den letzten Wochen, dass sie wirklich ja, wie so Samen in unserem Leben aufgehen, dass sie wachsen, dass sie ja, größer werden und dass sie am Ende Frucht bringen. Weil letztendlich geht es genau darum, unsere Predigtserie mit dem Titel Genügsames Leben. Es geht um unser Leben. Es geht nicht um ein paar nette Sonntage mit ein paar netten Themen oder Sprichwörtern, sondern es geht darum, dass diese Dinge wirklich etwas in unserem Leben verändern und dass wir ja wirklich anfangen, nach diesen göttlichen Maßstäben zu leben, nicht nach den Maßstäben der Welt, sondern nach Gottes Maßstäben und uns da von Gott letztendlich in unserem Denken und in unserer Lebensweise verändern lassen, so wie es in Römer 12, Vers 2 heißt, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Amen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet für mich, für dich, für uns alle. Ja, und die Sabine hat es schon verraten. Es geht heute um das Thema Fasten, ganz nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss. Und tatsächlich ist es so, dass wir zu diesem Thema kein passendes Sprichwort gefunden haben. Vielleicht ist es, das Beste kommt zum Schluss. Aber ja, es gibt tatsächlich kein bekanntes Sprichwort zu diesem Thema. Und deswegen lautet der Titel meiner Predigt heute ganz einfach, warum und wie fasten. Und bevor du dir jetzt denkst, oh no, was muss ich denn jetzt noch alles tun? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du musst gar nichts tun, sondern du musst einfach nur etwas nicht mehr tun. Einfach nicht mehr essen und damit verbunden einfach nicht mehr einkaufen, nicht mehr kochen, nicht mehr abwaschen, nicht mehr Spülmaschine ausräumen. Das hört sich doch richtig gut an, oder? Ja, ich merke schon, ihr seid dabei. Das freut mich sehr. Ja, und Fasten ist ja tatsächlich heutzutage so richtig im Trend, ne? Es gibt so die unterschiedlichsten Formen von Fasten. Es gibt Intervallfasten und Heilfasten nach Buchinger. Und es gibt dann auch solche Saftkuren, wo man dann nur Säfte trinkt oder auch nur Milch. Oder ich habe auch tatsächlich gelesen, nur Schleim. Also ganz spannende Sachen gibt es da. Aber oder gerade deshalb werden wir uns heute nicht damit beschäftigen, was es alles für Methoden des Fastens gibt, sondern wir wollen uns mit dem biblischen Fasten beschäftigen. Und dazu werden wir in die Bibel schauen, was wir dort finden und was Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt hat und was heute noch für uns auch gilt. Und dazu vorweg, es gibt tatsächlich unterschiedliche Arten des Fastens, die wir auch alles so in der Bibel finden. Und da gibt es einmal das Vollfasten. Und Vollfasten bedeutet tatsächlich nichts zu essen und auch nichts zu trinken. Und diese Art des Fastens, die sollte man nicht länger als 3 Tage durchziehen, weil sonst wird es gefährlich und kritisch. Dafür gibt es dann das normale Fasten. Und beim normalen Fasten, da verzichten wir komplett auf Nahrung bzw. Kalorien und trinken nur Wasser und Tee. Und dann die dritte Form des Fastens ist dann noch das Teilfasten. Dazu gehört auch das Danielfasten. Das ist eine sehr bekannte Art des Fastens, wo man eben nur bestimmte Sachen isst, wie jetzt bei Daniel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und eben nur Wasser trinkt. Und zu diesem Teilfasten, da zählen wir auch gerne noch das ganze Thema Verzicht dazu. Also auch, wo wir auf bestimmte Dinge bewusst verzichten, zum Beispiel Süßigkeiten oder auch andere Dinge oder eben auch Sachen, die nicht Nahrung sind, wie Medien, wo wir sagen, ja, das ist uns eigentlich wichtig, aber darauf wollen wir eine Zeit lang bewusst verzichten. Und wir finden eben all diese Arten des Fastens in der Bibel. Und die ganze Bibel hindurch gibt es Männer und Frauen Gottes, die immer wieder und regelmäßig gefastet haben. Und zwar unterschiedlich lang und auch in unterschiedlichen Formen. Aber was sie alle gleich haben, sie haben richtig krasse Dinge mit Gott erlebt. Da war zum Beispiel Mose, der hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und er wird auch als Freund Gottes genannt. Dann war da Königin Esther, die zusammen mit ihrem ganzen Volk gefastet hat und damit letztendlich Geschichte geschrieben hat, weil sie durch ihren Mut ein ganzes Volk vor dem Tod gerettet hat. Und dann war auch David ein Mann, der immer wieder gefastet hat und der trotz seiner Fehler, die er auch gemacht hat, als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird. Und dann gab es auch noch Daniel, der auch immer wieder und regelmäßig gefastet hat, eben dieses bekannte Daniel-Fasten. Und er hat von Gott selbst Offenbarungen bekommen, die er dann auch weitergegeben hat. Und dann waren da noch Männer wie Elia und auch Paulus und selbst Jesus hat gefastet. Aber nicht nur diese ganzen Glaubenshelden haben gefastet, sondern wenn wir ins Neue Testament schauen, dann stellen wir fest, dass dort alle Christen gefastet haben und dass sie immer wieder gefastet haben, regelmäßig gefastet haben und dass es ganz normal war. Und deswegen möchte ich dich heute fragen, was ist dein Normal? Was ist dein momentanes Normal in deinem Glaubensleben? Und ganz egal, was jetzt deine Antwort ist, ich möchte dich heute Morgen dazu ermutigen, dein bisheriges Normal zu verlassen und wirklich mal deine bisherigen Glaubenssysteme ja letztendlich erweitern zu lassen und sprengen zu lassen, weil ich glaube, nur dann wird unser Glaube auch wachsen und nur dann werden wir Glaube für mehr haben. Und deswegen möchte ich euch wirklich ermutigen, euch auch auf dieses spannende und vielleicht auch für den einen oder anderen herausfordernde Thema des Fastens einzulassen und euer Denken da verändern und erneuern zu lassen. Seid ihr bereit? Yes, Amen. Ja, wir werden uns 4 Punkte anschauen, was Fasten ist, beziehungsweise was beim Fasten passiert. Und da wollen wir gleich mit einer ganz zentralen Bibelstelle zu diesem Thema einsteigen, die wir in Matthäus 6, 16 bis 18 finden. Da heißt es, wenn ihr fastet, dann setzt keine wehleidige Miene auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Äußeres, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann auch ihr ganzer Lohn. Wenn du aber fastest, dann pflege dein Haar und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Dieser Vers bzw. Abschnitt geht los mit dem kleinen Wörtchen wenn. Wenn ihr fastet. Und ich habe mir die Mühe gemacht, habe mal noch in ein paar anderen Übersetzungen nachgeschaut. Und tatsächlich, überall da, wo ich nachgeschaut habe, begann dieser Absatz mit dem Wort wenn. Da stand nicht, falls ihr mal auf die Idee kommen solltet zu fasten oder wenn ihr mal vielleicht fasten wollt, sondern es heißt hier, wenn ihr fastet. Und mit diesem Beginn von diesem Absatz macht Jesus ziemlich deutlich, dass eben Fasten keine Option ist und dass es nicht was ist, was nur für die besonders Frommen gilt, sondern dass es eine ganz normale und regelmäßige Gewohnheit in unserer Nachfolge mit Jesus ist. Und das Interessante ist, wenn ihr die Verse davor lest, da werdet ihr feststellen, da spricht Jesus darüber, wenn ihr betet, wenn ihr gebt und dann kommt noch, wenn ihr fastet. Also es gehört einfach dazu. Es ist ganz normal. Es gehört zu unserem Christsein dazu. Und das ist auch mein erster Punkt. Fasten ist normales Christsein. Yes, Amen. Ja, und dann, wenn wir diesen Absatz weiterlesen, dann werden wir feststellen, da geht es so ein bisschen darum, ja, was wir tun sollen, beziehungsweise nicht tun sollen, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir fasten. Und da macht Jesus auch ziemlich klar deutlich, dass es eben beim Fasten nicht darum geht, irgendetwas darzustellen, ja, uns irgendwie geistlich besonders toll zu fühlen und den anderen zu zeigen, boah, schaut mal, ich faste, ich krieg das hin, ich kann das, sondern es geht um unsere persönliche Beziehung zwischen Gott und uns. Es ist überhaupt nicht wichtig, ob irgendein anderer davon weiß, dass du jetzt fastest oder nicht, sondern es geht um diese Beziehung. Und ich finde es tatsächlich interessant, am Anfang ruft Jesus uns auf, er sagt, wenn ihr fastet, und dann in diesem Absatz heißt es aber, wenn du fastest. Und es zeigt auch, dass es Zeiten gibt und geben soll, wo wir als Gemeinschaft fasten, wo wir als Gemeinde, als Kleingruppe, als sein Leib Christi, als sein ganzes Volk letztendlich fasten sollen und wo wir uns diese Zeit auch gemeinsam nehmen, damit etwas passiert, aber es geht auch darum, dass einfach du in deiner persönlichen Nachfolge mit Jesus immer wieder regelmäßig fastest. Und es ist total egal, ob irgendeiner davon weiß oder nicht, weil es eben nicht darum geht, irgendetwas darzustellen, sondern um diese Gemeinschaft zwischen dir und Jesus. Und dann lesen wir am Ende dieses Absatzes, dass der Vater uns belohnen wird. Und das ist mein zweiter Punkt. Fasten bringt etwas. Ja, es bringt etwas. Und ich glaube, Fasten ist ein geistliches Prinzip. Es ist letztendlich wie ein geistlicher Schlüssel, den Gott uns gegeben hat, um Türen und Räume zu öffnen, die menschlich verschlossen sind und auch verschlossen bleiben. Und woran erkennst du ein geistliches Prinzip oder generell ein Prinzip? Ich glaube, man erkennt es daran, wenn es allgemeingültig ist, ja? Wenn es für uns heute, so wie wir hier in der Chapel sitzen, gilt, aber wenn es auch damals den Jüngern schon galt, den Nachfolgern von Jesus damals, und wenn es aber auch über die Chapel hinaus in allen anderen Gemeinden dieses Landes und überall auf der Welt gilt. Und wisst ihr, es gilt sogar für alle anderen Religionen. Wusstet ihr, dass auch die Muslime Fasten kennen, auch die Buddhisten kennen Fasten, auch die Juden kennen Fasten und sogar die Satanisten kennen auch das Fasten, weil es ein Prinzip ist. Und dazu eine kurze Story, die sich auf einer wahren Begebenheit beruht und die sich in der heutigen Zeit ereignet hat und die mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht hat und die ich deshalb mit euch gerne teilen möchte. Eine gläubige, sympathische Frau Mitte 60, sie reist mit dem Zug der Deutschen Bahn und sie sitzt in diesem klassischen Viererabteil und es setzt sich ein Mann zu ihr, der offensichtlich bekennender Satanist ist. Sie hat es gemerkt, einfach geistlich hat sie was gespürt, aber auch daran, dass er offensichtlich Schmuck getragen hat, der auf seine Überzeugung aufmerksam gemacht hat. Und die Dame, nett und sympathisch wie sie ist, sie packte ihre Keksdose aus und dachte sich, hey, ich biete auch diesem Mann etwas von meinen Keksen an. Und so fragt sie ihn eben, ob er nicht auch einen Keks von ihr haben möchte. Und dann sagt der Mann ganz nett, oh, danke, vielen Dank, aber ich esse gerade nichts, ich faste. Und dann sagt die Frau, oh, das ist ja interessant, für was fasten Sie denn? Weil ich faste auch immer wieder mal, das wäre ja interessant zu wissen, für was Sie denn so fasten? Und darauf antwortet ihr der Mann, ich faste nicht für etwas, sondern ich faste gegen etwas. Ich faste gegen christliche Ehen. Wow, puh. Ja, diese Geschichte hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht, weil da ist ein Satanist, der das Prinzip von Fasten verstanden hat. Der verstanden hat, dass ihn das Fasten näher an seine destruktive Kraft bringt. Und meine Lieben, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir als Nachfolger von Jesus dieses Prinzip für uns wieder neu verstehen, dass wir verstehen, was für eine Kraft, was für eine Power im Fasten liegt und dass Gott selbst uns diesen Schlüssel gegeben hat. Er hat uns diesen Schlüssel gegeben, damit wir nicht an eine destruktive Kraft herankommen, sondern an eine konstruktive Kraft, die wirklich Dinge verändert, die wir im Natürlichen nicht tun können. Dass ja wirklich Fasten wie so ein Schlüssel ist, ein unglaublicher Schlüssel, den Gott uns gegeben hat. Und ich bin davon überzeugt, dass unser Land anders aussähe, wenn wir das schon mehr verstanden hätten. Wenn wir verstanden hätten als Christen, was für eine Power und was für eine Kraft in diesem Prinzip des Fastens steckt. Amen. Ja. Aber wisst ihr, mit Fasten können wir uns nichts verdienen bei Gott und wir können ihn schon gar nicht unter Druck setzen. Und wir können nicht erzeugen, dass er anfängt, nach unserem Willen zu handeln, wenn wir doch fasten. Ja, so ein bisschen nach dem Motto, oh Gott, du siehst, ich faste jetzt schon seit 7 Tagen, es ist immer noch nichts passiert. Warum hast du immer noch keine Heilung geschenkt? Oder warum hast du mir immer noch nicht den Mann geschenkt, nachdem ich schon mich so lange sehne, für den ich schon so lange bete und jetzt sogar auch noch faste? Nein, das ist nicht Fasten. Darum geht es nicht beim Fasten. Es geht nicht darum, dass wir Gottes Willen ändern, sondern dass wir unseren Willen von ihm verändern lassen und dass Gottes Wille immer mehr zu unserem Willen wird. Ich faste also nicht, weil es mir etwas bringt, sondern ich faste, weil ich weiß, dass Gott etwas damit durchbringt. Gott selbst ist es, der etwas durchbringt. Und deswegen kann ich gerade auch in meiner Schwachheit oder trotz meiner Schwachheit, körperlichen Schwachheit, die ich auch im Fasten erlebe, kann ich ihm vertrauen und kann ich auch sagen, ja, ich möchte ihm nachgehen. Ich möchte seinem Willen nachgehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte das so sehr. Ich möchte so sehr, dass Gott ja in meinem Leben wirkt und dass seine Herrlichkeit und dass seine Kraft durch mein Leben sichtbar wird und fließen kann und dass mein Wille immer mehr zu seinem Willen wird. Aber wisst ihr, so oft blockieren wir die Kraft Gottes, mit der er eigentlich durch uns fließen und auch durch uns wirken möchte. Und so oft gehen wir nicht seinem Willen nach, sondern am Ende gehen wir so oft doch unserem Willen nach. Und stattdessen empfinden wir dann solche geistlichen Gewohnheiten eher als Druck und denken uns, oh Mann, was muss ich denn jetzt noch alles tun? Und tatsächlich ist es oft die erste Reaktion, die man bekommt, wenn man mit Christen gerade auch über dieses Thema spricht. Und Paulus, er beschreibt im Römerbrief Kapitel 7 ab Vers 15 genau diesen inneren Kampf, der so oft in unserer Seele, in unserem Herzen stattfindet. Und in Vers 18, da heißt es, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Oh Mann, echt schade, ne? Aber warum ist es so? Was hält uns ab, diesem Willen Gottes nachzugehen, obwohl wir das eigentlich doch so sehr wollen? Und ich möchte es euch hier ganz kurz einfach veranschaulichen. Wir bestehen aus Körper, einer Seele und einem Geist. Diese 3 Elemente, die machen uns aus. Und wisst ihr, eine Folge der Sünde ist, dass ja, wir im Endeffekt geistlich gestorben sind und sich deshalb unser Geist ja in gewisser Weise zurückgezogen hat. Dass er sehr leise in unserem Leben ist. Deswegen steht er auch hier drinnen. Und stattdessen sind die Seele und der Körper, sie sind sehr laut in unserem Leben. Und das sind wir gewohnt. Wir sind es sehr gewohnt, dass unser Körper ja Bedürfnisse hat und diese auch sehr laut äußert. Sogar akustisch können wir es hören, wenn der Magen knurrt. Ja, und auch unsere Seele, sie hat so viele Bedürfnisse und sie äußert es immer wieder. Und das sind wir gewohnt, dass diese Bedürfnisse da sind und wir sind letztendlich die ganze Zeit damit beschäftigt, diesen Bedürfnissen unseres Körpers und unserer Seele nachzugehen und diese zu füttern. Und wenn es dann aber darum geht, unseren Geist ja zu füttern, seine Bedürfnisse zu bedienen, dann denken wir uns oft, oh nein, was muss ich denn jetzt noch tun, wenn wir es überhaupt wahrnehmen, wenn wir überhaupt hören, was der Geist da eigentlich möchte. Und wisst ihr, was beim Fasten passiert? Beim Fasten ordnen wir die Seele und auch den Körper unserem Geist unter. Und das heißt, die Seele, sie wird leiser und der Geist wird lauter. Und dann schaut es ein bisschen anders aus hier unser Bild. Dann steht hier der Geist, die Seele und unser Körper. Und auf einmal ist nicht mehr der Körper und die Seele das, was am lautesten schreit und was wir die ganze Zeit bedienen müssen, sondern auf einmal fangen wir an, diesen Geist wahrzunehmen und zu hören und zu spüren, dass da etwas ist. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann fängt unser Geist an, empfänglich zu werden für das, was Gottes Geist uns schenken möchte. Weil wisst ihr, das ist der eigentliche Zustand, wie Gott es sich gedacht hat. Gottes Geist, er wohnt in uns und Gottes Geist, er möchte mit unserem Geist in Einheit sein. Er möchte eins werden mit uns, aber das funktioniert nur, wenn wir auch empfänglich dafür sind. Und wisst ihr, wenn es eben so ist, dass hier wie auf diesem Bild unser Körper und unsere Seele so viel lauter sind, dann dringen diese Dinge, die Gott uns schenken möchte, die er unserem Geist schenken möchte, sie dringen oft gar nicht durch. Und das ist das, was passiert, wenn wir fasten. Wenn wir fasten, wird unser Geist lauter und empfänglich für den Willen Gottes und für seine Wahrheiten. Und genau das ist auch die Antwort auf die Frage, warum es uns eben oft so schwer fällt, dem Willen Gottes nachzugehen, obwohl wir es ja eigentlich wollen, weil eben die Seele oft dieser laute Part in uns ist, weil die Seele dieser egoistische Part in uns ist, dieser selbstzentrierte Part, der ja uns davon abhält, dem Willen Gottes nachzugehen und wir blockieren Gottes Kraft. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, was eben auch Paulus beschreibt. Und in 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues hat begonnen. Ja, etwas Neues hat begonnen. Durch Jesus sind wir eine neue Schöpfung. Aber während wir in diesem Neuen schon ja sein dürfen, sind wir trotzdem dabei, uns von dem Alten immer noch abzulösen. Und deswegen fallen wir auch immer wieder in diesen alten, unerlösten Menschen zurück, obwohl wir in Jesus eine neue Schöpfung sind und obwohl wir das eigentlich uns wünschen. Und das ist eben genau dieser Kampf unserer Seele, den Paulus auch in Römer 7, ab Vers 15 sehr ausführlich beschreibt. Könnt ihr gerne mal zu Hause nachlesen. Und der, ja, würde ich sagen, tagtäglich letztendlich in uns stattfindet, dass wir eigentlich das Gute tun wollen, das, was richtig ist, das, was Jesus von uns möchte, was sein Wille ist. Aber wir fallen immer wieder in das Alte, in diesen alten Menschen zurück, weil unsere Seele, sie besteht eben zum einen aus unserem Willen, der immer wieder sagt, ich will das aber nicht und ach Gott, nee, das will ich jetzt wirklich nicht, aber ich möchte doch eigentlich den Weg gehen. Ja, das ist so dieser Wille, der sich immer wieder gerne in uns meldet. Und dann auch unser Verstand, der sagt so, ach, also jetzt mal ehrlich, hat Gott das wirklich so gesagt? Ist Gott wirklich gut? Können wir das, was wir in der Bibel lesen, heute überhaupt noch so verstehen? Das hat doch heute keine Relevanz mehr. Ja, damals die Leute, die haben das nicht anders verstanden, aber wir verstehen das heute schon viel besser. Deswegen, also nee, das, wie das in der Bibel steht, können wir heute nicht mehr ganz so ernst nehmen. Das ist alles nicht so wichtig. Das ist unser Verstand. Und dann unsere Emotionen, die melden sich auch immer wieder. Wir haben viele gute Gefühle in uns, aber wir haben auch viele negative Gefühle in uns, die immer wieder versuchen, ja, aufzustehen und sich da zu melden. Und versteht mich nicht falsch, das ist nichts Schlechtes, weil Gott hat uns genauso geschaffen. Er hat uns geschaffen als Mensch mit einem Körper, der Erlösung braucht, mit dieser Seele, die eben so egoistisch ist. Aber er hat uns eben auch mit einem Geist geschaffen. Und deswegen finde ich diesen Punkt vom Fasten so kraftvoll, weil er uns hier einen Schlüssel gegeben hat, wo er sagt so, hey, ihr seid dem nicht hilflos ausgeliefert, sondern wenn ja, ihr anfangt es zu tun, dann könnt ihr die Seele leiser werden lassen und euren Geist letztendlich lauter werden lassen und wirklich auch hören, was Gottes Wille für euer Leben ist. Und wisst ihr, wenn unser Geist, wenn der lauter wird, dann wird auch unser Glaube größer, dann wächst auch unser Glaube, weil nämlich Unglaube ist kein geistliches Problem, sondern vielmehr ein seelisches Problem. Weil wir glauben nicht nichts, sondern wir glauben jemanden oder etwas anderem, oft sind es wir auch selber, mehr als Gott. Das ist, was unsere Seele tut, sie glaubt jemanden oder anderen Dingen mehr als Gott. Und wenn dann aber die Seele still wird, dann kann die Wahrheit Gottes lauter in uns werden. Und dann fangen wir an, den Wahrheiten und den Prinzipien Gottes zu glauben. Und wisst ihr, Fasten ist eine körperliche Aktion mit geistlichen und seelischen Auswirkungen. Und oft passieren nach Fastenzeiten Durchbrüche und auch Veränderungen in unserem Leben. Auch wenn wir in die Bibel schauen, oft sind nach den Zeiten des Fastens richtig krasse Dinge passiert. Die Menschen haben richtig krasse Dinge erlebt. Und ich glaube auch, dass es für uns heute gilt, dass wenn wir fasten, dass wir Dinge erleben werden. Ja, und es mag sein, dass wir das nicht während dem Fasten erleben und dass wir es vielleicht auch nicht direkt danach erleben und auch nicht so, wie wir uns das wünschen oder vorstellen, aber ich bin davon überzeugt, dass etwas passieren wird. Und ja, es kostet uns etwas. Ich bin davon überzeugt, dass es uns Kraft kostet zu fasten. Es ist nicht schön, es ist anstrengend und es ist vielleicht sogar schwerer, während du fastest, Gottes Stimme ja wirklich reden zu hören, weil du körperlich schwach bist. Ne? Manche sagen ja so, boah, wenn ich faste, dann ist mein Geist zu frisch und er ist so da. Ich glaube, es ist manchmal eher so, dass es uns schwerer fällt, im Fasten Gottes Stimme zu hören, weil wir uns schwach fühlen und das ist auch okay, das darf so sein. Weil darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, was danach dann auch passiert und was Gott letztendlich tun kann und tun wird, wenn wir uns darauf einlassen. Weil das Geheimnis ist nämlich dieses, wenn wir verstehen und wenn wir lernen, diesen größten Appetit in unserem Leben, und ich würde sagen, es ist eben die Nahrung, also das, was unser Körper jeden Tag aufs Neue braucht. Wenn wir lernen, darüber zu herrschen, dann werden wir auch Autorität haben für all die anderen unguten Appetite unserer Seele in unserem Leben. Dann werden wir darüber ja Autorität haben, wo wir sagen können, ja, all diese negativen und schlechten, unguten Appetite in unserem Leben, sie müssen leiser werden. Der Appetit nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Sicherheit, nach Sex, nach Zufriedenheit, nach Macht, was es auch immer in deinem Leben ist. Ich glaube, wenn wir lernen und wenn wir ja damit umgehen können, über dem Hunger wirklich auch zu herrschen, dann wird Gott uns auch in diesen Bereichen Autorität geben und dann werden wir Durchbrüche und Veränderungen in unserem Leben erleben und erfahren. Und deswegen die Ermutigung an dich, halte durch, sei gehorsam, auch wenn du keinen Bock drauf hast. Ich glaube, keiner hat Bock auf Fasten, ja? Ich habe auch keinen Bock auf Fasten. Und ich glaube auch, es wird dieser Moment da sein, wo du denkst, so, boah, ich sterbe gleich. Und ja, das mag auch sein, weil es ist wirklich so, die ersten Tage sind die härtesten Tage. Ja? Da wird nämlich unser Körper entgiftet und wir haben Entzugserscheinungen. Bei mir ist es vor allem Entzug nach Koffein. Wenn ich faste, dann habe ich richtige Kopfschmerzen, weil mir der Kaffee fehlt. Aber das ist genau das, was im Körper passiert. Wir sind noch in diesem normalen Stoffwechselmodus. Deswegen haben wir das Gefühl, wir sterben, wenn unser Körper keine Kalorien bekommt. Das Gute ist aber tatsächlich, nach ein paar Tagen, so nach einer Woche, sagt man, da stellt sich unser Körper um in einen Fastenmodus, weil er dann endlich gecheckt hat, er kriegt jetzt kein Essen mehr. Also muss er ein bisschen runterfahren. Deswegen ist man dann auch eher ein bisschen langsamer und gemütlicher unterwegs. Aber man hat eben nicht mehr diesen Hunger nach dem Essen und denkt sich, ich sterbe jeden Moment. Deswegen ist es auch tatsächlich gut, wenn man in diesem normalen Fasten seinem Körper auch wirklich keine Kalorien zufügt, weil sonst wird dieser Fastenmodus immer wieder unterbrochen. Das nur so nebenbei. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, für mich ist dieses Thema Fasten echt auch eine Herausforderung, weil ich liebe Essen und ich würde auch sagen, ich brauche Essen. Und bei mir war es tatsächlich so, die letzten Jahre hatte ich auch immer tatsächlich gute Gründe, warum es für mich jetzt eher schwierig ist zu fasten. Ich war immer mal wieder schwanger, habe zwischendrin viel gestillt und das hat sich im Endeffekt so ein bisschen abgewechselt. Aber ich habe für mich festgestellt, dass diese berechtigten Gründe bei mir mehr und mehr zu einer Ausrede wurden, ja, mich mit diesem Thema gar nicht so auseinanderzusetzen. Und ich hatte dann so Ausreden wie so, naja, also ich kann jetzt echt nicht fasten. Ne? Ich brauche diese Energie auch für meine Kinder. Wenn ich jetzt faste, dann habe ich keine Kraft für den Alltag. Oder auch, ich habe letztendlich kaum Fettreserven. Wenn ich jetzt 3 Tage faste, dann kippe ich womöglich wirklich noch vom Stuhl. Und ja, das sind alles gute Gründe und auch berechtigte Gründe. Aber ich glaube, es passiert so schnell, dass diese Gründe zu einer Ausrede werden, dass wir uns gar nicht erst auf dieses Thema einlassen. Und so wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt so viele verschiedene Formen auch des Fastens. Und Fasten ist nicht so schwer und da ist für jeden etwas dabei und für jeden etwas möglich, wenn wir das wollen. Und meine Frage an dich ist, willst du hungrig nach Gott sein? Dann fang einfach an zu fasten. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Und zwar gibt es noch eine weitere zentrale Stelle zum Fasten, die lesen wir in Matthäus 9, 14 bis 15. Da ist Folgendes. Eines Tages kamen die Jünger von Johannes, dem Täufer, zu Jesus und fragten ihn, warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete, sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Hier beschweren sich also ein paar Jünger vom Johannes, sie beschweren sich bei Jesus höchstpersönlich und sagen, wie kann das sein? Wir sind hier alle am Fasten, nur deine Jünger fasten nicht. Und dann antwortet Jesus mit diesem interessanten Bild von diesem Hochzeitsfest von ihm als Bräutigam und seinen Jüngern als Hochzeitsgäste, als die Braut. Und wir wissen ja, dass Jesus eben dieser Bräutigam ja ist. Er beschreibt sich als Bräutigam und wir sind seine Braut. Und mit diesem Bild macht er letztendlich deutlich diese intensive Beziehung, die er zu dir und zu mir haben möchte, die er zu seiner Gemeinde haben möchte. Und er sagt, hey, ich bin dieser Bräutigam, wie am Hochzeitstag, der auf seine Braut wartet. Ich habe Sehnsucht nach euch, ich warte auf euch, ich schaue euch voller Liebe an und ich möchte mit euch, wie der Bräutigam mit seiner Braut, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben und in dieser innigen Gemeinschaft sein. Ich bin dieser Bräutigam. Und deshalb, sagt Jesus, fasten meine Jünger gerade nicht, weil ich, ihr Bräutigam, ich bin bei ihnen. Ich habe diese Gemeinschaft mit ihnen, aber es wird die Zeit kommen, wo auch sie fasten werden, weil ich dann nicht mehr da bin. Und sie werden aber nicht fasten, weil es irgendeine Pflicht ist. Sie werden auch nicht fasten, weil es Tradition ist oder weil es eine religiöse Regel ist, so wie es oft ja bei den Pharisäern war, sondern sie werden fasten, weil sie mich lieben. Sie werden fasten, weil sie Sehnsucht nach mir haben, weil sie mit mir Gemeinschaft haben wollen, weil sie mein Herz kennen und weil sie sagen, ja, Jesus, wir wollen mehr von dir. Ja, wir haben so Sehnsucht nach dir, wir haben so Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft mit dir. Deswegen werden sie fasten. Du musst also nicht fasten, sondern du darfst fasten. Denn Fasten bedeutet Beziehung. Fasten bedeutet Beziehung. Hey, ich finde das so tief, meine Lieben. Wir müssen nicht fasten. Du musst nicht fasten, sondern du darfst fasten. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, ja, wenn du sagst, hey, ich liebe Jesus, er liebt dich sowieso. Und wenn du Jesus liebst, dann geh all in. Und wenn du eine Sache aus dieser Predigt heute mitnimmst, dann dass du sagst, ja, ich bin dabei, ich werde die nächsten 3 Tage fasten, nicht weil ich muss, sondern weil ich will. Weil es keine Pflicht ist, sondern weil es eine Einladung vom Bräutigam persönlich ist, in eine tiefe Gemeinschaft zu kommen. Das, was Sabine auch vorhin schon gesagt hat, das ist das, was Jesus sich wünscht. Er wünscht sich diese tiefe Gemeinschaft mit uns. Er wünscht sich, dass er uns begegnen darf, dass er uns verändern darf und dass er ja zu uns sprechen darf und wir seine Güte und Gnade schmecken dürfen. Ja, wenn Fasten also normales Christsein ist, wenn Fasten was bringt, wenn Fasten die Seele unterordnet, unseren Glauben stärkt und wenn Fasten Beziehung ist, dann bleibt doch jetzt nur noch die Frage, wann fangen wir an und wie fasten wir? Weil ich glaube, Fasten ist nicht kraftvoll in der Theorie, sondern nur in der Praxis. Und ja, so wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, wie wir denken. Es bedeutet im Endeffekt, hör auf, eine Zeit lang zu essen. Ja, und wenn es für dich eben heißt, vielleicht auch nur auf einzelne Dinge zu verzichten, weil du gerade schwanger bist, weil du stillst, weil du vielleicht auch Diabetes hast oder eine Krankheit hast, die dir das nicht ermöglicht. Ich glaube, wir werden, wenn wir das wollen, immer eine Möglichkeit und eine Form des Fastens finden, die wir einfach umsetzen können, die es uns möglich macht. Und auch in der Bibel, da gibt es keine festen Regeln, es gibt auch keine festen Zeiträume. Wir finden alle Arten von Zeiträumen, 1 Tag, 3 Tage, 7 Tage, 40 Tage, es ist alles dabei. Es geht letztendlich um die Intensität auch des Fastens und da gibt es natürlich unterschiedliche Formen. Es hat natürlich eine andere Intensität, 40 Tage zu fasten, als einen Tag zu fasten. Aber mir geht es darum, dass du entscheidest, wie lang und wie intensiv und es einfach mal ausprobierst, einfach damit anfängst. Und natürlich ist es wichtig, gerade auch wenn du Medikamente oder so nimmst, das vorher nochmal mit deinem Hausarzt oder deinem zuständigen Arzt abzuklären, gar keine Frage. Aber ich bin mir sicher, jeder von uns wird eine Form des Fastens finden, die ihm möglich ist. Und ich möchte das erleben, dass Fasten in meinem Leben zu einer Gewohnheit wird, zur Normalität wird. Und dass es nicht etwas ist, wo ich sage, okay, jetzt machen wir das mal, das ziehen wir jetzt mal durch und dann ist es aber auch für den Rest meines Lebens abgehakt. Nee, das ist nicht der Punkt. Beim Fasten geht es darum, dass wir es in unser Glaubensleben, in unsere Nachfolge integrieren und dass wir indem wir es anfangen, dass wir diese Kraft erleben, die darin steckt, die darin verborgen ist. Und deswegen seid wirklich ermutigt, jetzt auch, wenn wir die 3 Tage des Gebets haben, dabei zu sein und zu fasten. Und wie gesagt, es gibt auch noch so ein paar praktische Tipps. Wir haben hier einen QR-Code für euch, den könnt ihr gerne euch abfotografieren. Da findet ihr wirklich wertvolle Tipps und auch Punkte, die zu beachten sind, bevor ihr fastet und auch nach dem Fasten. Und die das auch nochmal, was ich heute gesagt habe, letztendlich zusammenfassen. Wir haben dieses Paper vom ICF Schwarzwald-Bodensee bekommen, richtig stark, dass sie es uns auch zur Verfügung stellen. Aber ich möchte jetzt meine Predigt mit einer Einladung an euch schließen. Und zwar mit der Einladung, dass ihr diesem Ruf des Bräutigams folgt, diesem Ruf in die Gemeinschaft mit ihm und dem Ruf, euch neu für seine Gnade zu positionieren. Und ich will es euch kurz mit dem Beispiel erklären. Wenn ich euch jetzt sagen würde, hey, jeder, der nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommt, sich hier vorne hinstellt, dem gebe ich 1000 Euro. Ich wäre mir ziemlich sicher, dass fast jeder von euch kommen würde und ich wäre nach dem Gottesdienst arm. Und ihr würdet diese 1000 Euro mitnehmen und dann würdet ihr nach Hause gehen und sagen, hey, ich habe 1000 Euro bekommen heute im Gottesdienst. Total krass, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube, kaum einer von euch würde sagen, wisst ihr was? Ich habe heute 1000 Euro verdient. Ich bin nämlich von meinem Platz bis hier vorne gegangen und habe deshalb 1000 Euro verdient. Keiner würde das sagen. Jeder würde sagen, ich habe diese 1000 Euro geschenkt bekommen, warum auch immer. Und genau das ist, was beim Fasten passiert. Wir können uns damit nichts bei Gott verdienen, aber wir können uns positionieren für seine Geschenke der Gnade, die er uns geben möchte. Ja, er hat eh alles für uns aus Gnade. Wir dürfen das alles aus Gnade empfangen. Aber ich denke, manche Dinge können wir nur empfangen, wenn wir uns richtig dafür positionieren. Und das ist jetzt meine Einladung an dich, an uns, dass wir uns für diese Gnade Gottes positionieren. Er ruft uns dazu auf und das ist unser Part. Alles andere schenkt Gott, ist seine Gnade. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, aufzustehen. Ich möchte für uns beten. Ja, ich möchte für uns beten, dass diese Gnade Gottes auf unser Leben kommt und dass wir erleben, welche Kraft darin verborgen ist, wenn wir ihn suchen. Und Heiliger Geist, ich bete es echt aus über uns, dass wir diese Gnade jetzt empfangen von dir. Ich bete, dass du unsere Augen öffnest für ja, diesen Schlüssel, den du uns schenken möchtest. Dass unsere Augen öffnest für die Liebe, die du für uns hast, für diese Sehnsucht, die du nach uns hast. Dass du sagst, ich bin hier, ich warte auf dich, ich warte auf euch, ich möchte in diese Gemeinschaft mit euch treten. Ich bete, dass du jetzt diese Sehnsucht ausgießt über unsere Herzen, dass wir Sehnsucht haben nach dir selbst, Jesus. Es geht überhaupt nicht darum, irgendetwas zu beweisen, irgendetwas zu tun, irgendetwas machen zu müssen. Nein, es geht letztlich nur um die Gemeinschaft mit dir. Und Jesus, wir sind heute Morgen hier, weil wir dich lieben und weil wir Sehnsucht nach dir haben. Und ich spreche euch diesen Hunger zu, diesen geistlichen Hunger, dass ihr das erleben dürft, was passiert, wenn euer Geist ja empfänglich wird für die Wahrheiten Gottes. Und Jesus, wir wollen diese Wahrheiten empfangen, die du für uns bereithältst. Wir sind hier, weil wir dich lieben, weil wir Sehnsucht nach dir haben. Ich möchte euch jetzt echt einladen, dass ihr auch diese Zeit, die wir jetzt noch ja, im Lobpreis haben, dass ihr sie nehmt und wirklich auch Gott die Frage stellt, was bedeutet das konkret für mich? Wie kann das jetzt auch die nächsten Tage für mich ausschauen? Und vielleicht, ja, auch für was konkret darf ich fasten? Für was soll ich fasten? Wo möchtest du mir Durchbrüche in meinem Leben schenken? Weil wisst ihr, das ist das, worauf Gott wartet. Er wartet darauf. Er möchte uns Durchbrüche schenken. Er möchte uns Heilung schenken, sowohl seelisch als auch körperlich. Er möchte unsere Beziehungen wiederherstellen, unsere Ehen herstellen. Er möchte uns eine neue Begegnung mit ihm schenken. Er wartet darauf. Wir müssen es einfach nur wollen. Wir müssen in diese ja, Position seiner Gnade hineintreten. Und deswegen nutzt es diese Zeit. Empfangt es auch von Gott und ja, lasst es euch von ihm zeigen, dass ihr wirklich auch sein Reden wahrnehmt und wisst, was die nächsten Schritte für euch sind und was das konkret für euch bedeutet.